Bescheid, oder? Können wir nochmal Amen sagen?
Amen.
Ja, ich sorge dafür, dass ihr aus dem Jubel nicht rauskommt.
Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Ist das wahr?
Amen.
Absolut. Und weil ich das weiß, habe ich Bücher geschrieben. Die möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Ich fange mal mit meiner Frau an, okay? Sie hat ein ganz kleines Büchlein geschrieben. Worte haben Kraft. Schau mal, wie dünn das ist. Das schaffen sogar Lesefaule. Okay? Das ist einfach nur ein Büchlein mit Worten aus der Bibel. Das ist also keine Story, sondern es sind einfach Worte aus der Bibel in 10 Kategorien eingeteilt. Mit diesem Büchlein kannst du beten. Oder wenn das wieder mal ein bisschen schwierig wird in deinem Leben und dann renn doch mal zu diesem Büchlein, schlag das auf und lest dir einen kraftvollen Bibelvers. Es ist so ein Büchchen, mit dem man arbeiten kann und mit dem man ermutigt wird. Worte haben absolute Kraft. Dann habe ich ein weiteres Buch geschrieben, das heißt, jetzt habe ich eins geschrieben. Kann ich gesund werden? Ich glaube an einen Gott, der immer noch heilt. Du auch? Ja, daran glaube ich, weil die Bibel zeigt uns das so deutlich auf. Dann habe ich ein Büchlein geschrieben, innere Wunden brauchen Heilung. Ich glaube an einen Gott, der unsere Seele heilen kann. Amen. Heilen kann. Ich brauche nur mitmachen wollen. Was da alles möglich ist, auch in diesem kleinen Büchlein. Und dann noch zwei. Dieses eine ist mir ganz wichtig geworden. Wenn aus Gedanken Mächte werden. Der Kriegsschauplatz unseres Lebens ist unsere Gedankenwelt. Stimmt's? Absolut. Dort entscheidet sich Sieg oder Niederlage. Ich siege gerne. Du auch? Also du solltest dieses Buch lesen. Wenn es hineingeht in einen Ausnahmezustand bis hin zur Depression, auch da gibt es Hilfe. Ganz viel davon läuft über unsere Gedanken ab. Und das Letzte, Freude ist Kraft. Wer glaubt das?
Ja.
Halleluja. Wenn alles zusammenbricht. Vor 8 Jahren etwa brach ich auf dem Missionsfeld zusammen, mitten in der Mongolei, und nichts ging mehr. Ich mache die Geschichte ganz kurz, weil die ist hier drin zu finden. Nach einigen Monaten Sucherei hat man dann endlich gefunden, was das Problem ist. Ich hatte eine Stresserkrankung, meine inneren Organe haben versagt und mein Arzt sagte zu mir, wir sind per Du, Wilfried, du bist scheintot, freu dich, dass du lebst. Und dann kam ein niederschmetterndes Urteil. Die nächsten 1-2 Jahre, aber auf jeden Fall das nächste Jahr, kommt die Hölle auf dich zu. Ich konnte das nicht verstehen, aber ich bin tatsächlich durch die Hölle gegangen. Gott hat mir kein Wunder geschenkt. Ich musste durch den Weg der Heilung. Heilung ist ein Prozess. Aber dass ich heute Morgen hier stehe, das ist ein absolutes Wunder. Freude ist Kraft, wenn alles zusammenbricht. Ihr könnt am Ende vom Gottesdienst dort vorbeischauen. Und jetzt wollen wir zum Wort Gottes kommen. Ich habe so ein Wort auf dem Herzen aus Psalm 23. Wer kennt den? Das ist der bekannteste Psalm, den es gibt, oder? Das ist so ein Geburtstagspsalm, ein Hochzeitspsalm, ein Trauerpsalm. Überall kann man ihn verwenden, weil er so eine gute Botschaft hat. Der Herr ist mein Hirte. Ich möchte aber nur über Vers 5 sprechen. Und den lese ich mal vor. In Vers 5 steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Klingt gut, oder? Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, seinen Gast, und füllst meinen Becher bis zum Rand. Über diesen Vers möchte ich sprechen. Der Vers fängt so an, du deckst mir einen Tisch. Und wenn ich das so höre, ich meine, es geht ja immerhin um Gott, oder? Du deckst mir, also Gott, du deckst mir einen Tisch. Das ist äußerst romantisch, oder? Ist das nicht schön? So ein Abendessen bei Kerzenschein und gemütlich und Zeit und so weiter. Herr, du deckst mir einen Tisch, aber... Das ist nur der halbe Satz. Es heißt nämlich weiter, du deckst mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Der erste Teil klingt wunderschön, aber der zweite Teil, Gott, du willst mir einen Tisch decken angesichts meiner Feinde, das ist doch eine Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie dir es geht oder wie du dich fühlst, wenn du von Menschen umgeben bist, die dich nicht mögen. Da willst du doch nur weg, oder? Also mir geht das so. Also wenn die Leute mich nicht mögen, da möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt aufhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber angesichts von schlechten Nachrichten möchte ich mich nicht hinsetzen und Abendessen. Angesichts von Problemen, Krankheitsnöten, Sorgen, Nöten, Eifersuchtsproblemen, finanziellen Problemen, angesichts all dieser Dinge habe ich keine Lust auf ein fröhliches Abendessen bei Kerzenschein. Unsere natürliche Reaktion wäre, kein Abendessen zu essen. Wir würden eher unseren Appetit verlieren. Und jetzt kommt Gott und sagt zu uns, ich deck dir einen Tisch angesichts deiner Probleme, angesichts deiner Nöte, angesichts deiner Schwierigkeiten, angesichts deiner Feinde. Das ist fast unmöglich, weil diese innere Unruhe führt zu einem Knoten im Magen. Es gibt keinen Platz für ein Festmahl bei schlechten Nachrichten, stimmt's? Wer hat schon mal schlechte Nachrichten bekommen? Also richtig schlechte. Hast du es gespürt im Magen? So in der Magengegend? Also das ist kein lustiges Gefühl. Und das sind die Momente, wenn Feinde uns umgeben. Es gibt keinen Platz für ein Festmahl. Es gibt allerdings einen Platz für 1000 Fragen. Warum Gott zum Beispiel? Warum deckst du mir angesichts meiner Feinde einen Tisch? Denn wenn du einen Tisch deckst, dann bedeutet das, dass ich mich hier etwas länger aufhalte. Wir müssen die Bibel so lesen, dass wir auch zwischen den Zeilen lesen. Dass wir auch das lesen, was nicht gesagt wird. Aber wenn jemand sagt, ich deck dir einen Tisch, dann bedeutet das Zeit. Ich hatte einmal die Möglichkeit, in einem Schloss zu wohnen. Also ein richtiges Schloss. Und dieses Schloss war so eingerichtet, dass man auch den Lebensstil der damaligen Zeit pflegte. Und das schlug sich ganz stark im Restaurant nieder. Ich war also in diesem Schlossrestaurant oder Festsaal, oder wie man das nennen möchte. Ich war alleine und so bekam ich so einen Singeltisch. Ich bekam ihn direkt neben dem Kamin. Ein offener Kamin, also nicht mit 33er Hölzchen, sondern da hat man Meterholz verbrannt. Und neben so einem riesigen, wunderschönen, romantischen Kamin saß ich. Ich hatte nur für meinen Tisch zwei Diener. Der eine sorgte dafür, dass ich nicht verdurste. Der andere schaute danach, dass ich zu essen bekam. Du, und dann dieser Tisch war so wunderschön gedeckt, nicht nur mit einer Decke, nein, gleich mit zwei. Und dann Kerzen drauf und Blumen drauf und du meine Güte. Und dann begann dieses Sechs-Gänge-Menü. Und in solchen Sphären, da ist das Speisen schon interessant. Du bekommst so einen Teller und so viel ist drauf. Beim ersten Gang dachte ich, du meine Güte, ich verhungere. Weißt du, und dann ist es nochmal spannend. Das ist nicht wie bei McDonald's. Ein Burger rein damit und weg. Nein, diese Art von Speisen, das geht Stunden. Und die sind unglaublich besorgt um dich. Immer wieder kam einer meiner Diener vorbei, schwarzer Frack, weißes Handtuch, wie in diesen Schwarz-Weiß-Filmen, oder? Und dann hat er sich vor mir verneigt und hat nach jedem Gang gefragt, hat es Ihnen geschmeckt? Also so ein altes Deutsch. Also es passte alles. Aber was ich dort lernen durfte, war, wenn du so einen Tisch gedeckt bekommst, dann brauchst du Zeit. Sehr viel Zeit. Wenn es so romantisch zugeht, wie es mir in diesem Schloss gegangen ist, ist das wunderbar. Aber Gott deckt dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. Denn wenn du einen Tisch deckst, dann bedeutet es, es braucht Zeit. Eigentlich wäre es doch viel besser, wenn Gott uns einfach aus den Schwierigkeiten herausnehmen würde, oder? Wäre doch viel besser. Oder einfach kurz vor dem Abendessen die Feinde vernichtet. Wäre noch besser. Anstatt, dass er uns aus dieser schwierigen Situation herausnimmt, und jetzt hör gut zu, kommt er in die schwierige Situation hinein. Und das müssen wir vielleicht ganz neu lernen. Ich weiß nicht, in welchen Problemen und Schwierigkeiten du steckst. Vielleicht hast du auch schon zu Gott geschrien, nimm mich da raus. Er hat es noch nicht getan. Aber er kommt in deine Situation hinein. Wir möchten anhand einiger Punkte diesem Vers ein wenig zu Leibe rücken. Punkt 1 heute Morgen, oder ich sag mal noch etwas vorher, bevor der Punkt 1 kommt. Einverstanden? Und zwar ein wunderbares Bild habe ich entdeckt im Alten Testament. Da wird von drei Männern berichtet. Schadrach, Mesach und Abednego. Wer kennt die? Tolle Namen, oder? Also wer demnächst ein Kind bekommt, ihr habt eine Auswahl. Schadrach, Mesach, Abednego. In Daniel 3 lesen wir von diesen drei jungen Männern. Die waren in einer schwierigen Situation, denn der König Nebukadnezar ließ eine goldene Götzenstatue errichten und er gab einen Befehl aus, alle müssen sich vor diesem Götzen niederwerfen und ihn anbeten. Wer es nicht tut, wird in einem Feuerofen lebendig verbrannt. Dann überlegst du dir dreimal, ob du da mitmachst oder nicht, oder? Aber diese drei jungen Männer haben sich entschieden, das werden wir nicht tun. Wir gehören einem lebendigen Gott. Und wir werden uns nicht vor diesen Götzen beugen. Gott kann uns dort rausholen. Und dann kommt der Nachsatz, der die Geschichte von diesen dreien richtig interessant macht. Sie sagten, und selbst wenn Gott es nicht tut, wir werden unsere Knie nicht beugen. Das nenne ich Glauben. Das nenne ich Vertrauen. Und genau so geschah es. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt. Gott hat sie nicht rausgeholt aus der Situation und sie wurden hineingeworfen in diesen Feuerofen. Und jetzt lese ich mal, was dort geschah. Plötzlich, in Daniel Kapitel 3, Vers 24, plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer? Wow! Warum sehe ich vier Männer ohne Fesseln? Und einer davon sieht aus wie der Sohn der Götter. Und noch etwas, die laufen frei herum, als wenn sie in einem Park sind. Und gerade eine Urlaubstour machen. Er war völlig entsetzt. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Mesach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Und dann wurden sie von links und rechts, von oben und unten beschnuppert. Sie hat nicht einmal Rauchgeruch. Überleg dir das einmal. Als ich diese Geschichte las, fiel mir wieder Psalm 23, Vers 5 ein. Er deckt mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Gott hat Schadrach, Mesach, Abednego mitten im Feuer einen Tisch gedeckt. Angesichts ihrer Feinde. Halleluja.
Oh, ich bin völlig aufgeregt. Darf man das?
Das ist so gewaltig. Das ist mein Gott. Schau, so großartig diese Geschichte auch ist, wir hätten dafür gesorgt, dass Gott das Feuer zuerst ausmacht, bevor wir reingehen. Ja, ich kenne euch, Sinsheimer. Weißt du warum? Wir alle schreien, Gott löscht das Feuer. Oder wer hat auch schon mal gebetet, Gott hol mich hier raus. Aber unser Hirte sagt, ich deck dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. In der Mitte deines Feuers, sagt Gott dir heute Morgen, bin ich da. In der Mitte deines Sturms, ich bin da. In der Mitte deiner Schwierigkeiten, ich bin da. Ich deck dir einen Tisch und es gibt keinen Grund, den Appetit zu verlieren. Schau, manchmal kommen dann so Selbstgespräche. Gott, du möchtest also, dass ich esse? Du möchtest also, dass ich an deinen Tisch komme? Gott, was für ein Essen gibt es? Ich hoffe, Gott, dass es schnell geht. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Zeit. Du weißt doch, die Feinde sitzen mir im Nacken. Ich habe jetzt keine Zeit für einen Gebetsspaziergang. Ich muss mich mit meinen Feinden beschäftigen. Ich habe jetzt keine Zeit, in den Gottesdienst zu kommen. Ich muss mich um meine Probleme, um meine Krankheit, um meine Sorgen kümmern. Ich habe jetzt keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Es ist so, dass aufgrund dieser Feinde andere Dinge jetzt wichtiger sind. Ich glaube, ich spreche etwas an, was ich immer wieder so chaotisch finde. Gerade in dem Moment, wo Not am größten ist, kommen die Leute nicht in die Versammlung. Lesen sie nicht das Wort, beten sie nicht. Weißt du, was da geschieht? Anstatt dass sie zu Gottes Thron rennen, rennen sie zum Telefon. Ich renne auch manchmal zum Telefon, gebe ich gerne zu. Aber oftmals fallen uns zuerst die menschlichen Möglichkeiten ein und wenn es keine mehr gibt, dann fällt uns auch dieser berühmte christliche, nicht ganz so theologische Satz ein, da hilft nur noch beten. Ich rufe dir zu, bete doch von Anfang an und nicht erst am Schluss, wenn nichts mehr geht. Ich decke einen Tisch und sei dir bewusst, dass ich Gott bin. Jetzt komme ich zum ersten Gedanken. Gott deckt den Tisch, weil der Kampf ein gutes Ende nehmen wird. Amen. Und da lese ich mal, was Paulus an die Römer schrieb. Römer 8, Vers 31 und folgende Verse. Was kann man dazu noch sagen, sagt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Komm, wir sagen das mal zusammen. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Bei manchen hat man im Gesicht gesehen, die glauben das. Und manche müssten noch üben. Okay, aber ich sage dir, es geht weiter. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechte Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Gewaltig, oder? Es geht weiter in Vers 35. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Das ist eine riesige Frage, die Paulus hier stellt. Und dann antwortet er: Leiden und Ängste vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Er sagt eigentlich, nichts davon kann mich trennen. Und dann geht es weiter in Vers 37. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn, ich bin ganz sicher, das gefällt mir, der Satz ist so super, oder? Denn, ich bin ganz sicher, den sagen wir auch zusammen. Denn, ich bin ganz sicher. Das war ein Blankoscheck. Und jetzt kommt die Antwort. Okay, es heißt hier, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unserem Herrn, schenkt. Amen. Halleluja. Du, das ist Gott. Das ist Gott. Gott deckt dir einen Tisch, weil der Kampf ein gutes Ende nimmt. Amen. Punkt 2. Gott deckt den Tisch, weil Jesus vor dir schon auf dem Kampffeld war und das Feld vorbereitet hat. Zur damaligen Zeit, als David lebte und diesen Psalm geschrieben hat, er selber war ja Hirte. Und die Hirten der damaligen Zeit, sie hatten eigentlich ein wunderschönes, hügeliges Gebiet, Landschaft und Weide. Die Hirten machten das früher so. Bevor sie ihre Herden auf das Feld führten, gingen sie selber auf das Feld und haben alle giftigen Pflanzen entfernt. Und sie haben Ausschau gehalten nach Schlangenlöchern. Sollten sie Schlangenlöcher gefunden haben, dann haben sie in diese Löcher Öl hineingegossen. Und erst wenn dieses Feld vorbereitet war, erst dann haben sie die Schafe auf dieses Feld geführt. Dieses Wort vorbereiten heißt im Griechischen und im Hebräischen Arak. Es bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen. Und das sagt mir, mein Hirte, dein Hirte hat alles in Kontrolle. Amen. Er hat alles in Kontrolle. Gott hat alles vorbereitet. Und es gibt Grenzen für den Feind, die er nicht überschreiten darf. Haben wir einen guten Gott? Wir kommen zu Punkt 3. Gott sitzt mit am Tisch. Wer hat schon mal Gäste eingeladen nach Hause für ein wunderschönes Festessen? Schon mal gemacht? Ja, auch wenn es nicht wunderschön war. Aber wenn du als Gastgeber Leute einlädst, Freunde einlädst zu einem Abendessen, dann gehe ich mal davon aus, dass du selber mit dabei bist. Oder hast du schon ein Fest mitbereitet und hast gesagt, nö, ich bin nicht da. Ich bin zwar der Gastgeber, aber ich gehe mal weg. Nee, das macht keiner. Und genau so ist es bei Gott. Wenn er dich einlädt zu einem Festessen, wenn er dich einlädt an seinen Tisch, dann kannst du garantiert damit rechnen, dass er mit am Tisch sitzt. Amen. Also, Gott sitzt mit dir am Tisch. Glaub es, nimm es, freu dich darüber. Ich habe ein kleines Bild. Stellt euch mal vor, hier ist keine Bühne mehr, alles ist weg und es ist die ganze Wand komplett bis zum Boden weiß. Könnt ihr euch das vorstellen? Schneeweiß. Und mitten auf dieser wunderschönen schneeweißen Wand ist ein schwarzer Punkt, so groß wie mein Finger. Wenn du jetzt diese Wand anschaust, was siehst du? Den schwarzen Punkt? Das ist so ähnlich wie Tomatensauce auf dem weißen Hemd, gell? Das ist so erstaunlich. Ich bekomme überall die gleiche Antwort. Die Leute sagen mir spontan, der schwarze Punkt. Das ist erstaunlich. Weißt du warum? Das Weiß ist viel mehr. Stimmt? Das Weiß ist gigantisch viel mehr. Wenn man das ausrechnen würde auf diese Wand, also gigantisch viel mehr, oder? Das Weiß. Aber wir sehen den schwarzen Punkt. Der Feind, der uns umgibt, ist in Wirklichkeit nur wie ein schwarzer Punkt. So klein. Weißt du, der Teufel ist ein fantastischer Psychologe. Auch ohne Master- und Doktortitel. Der weiß genau, wie wir ticken. Der weiß genau, wie wir ticken. Was hat er denn am Anfang der Menschheitsgeschichte getan? Er hat den Menschen dazu verleitet, dass er fokussiert. Ganz raffiniert. Das ist wie der schwarze Punkt auf der Wand. Als Adam und Eva im Garten unterwegs waren, ich meine, das muss ja wunderschön gewesen sein, oder? Viel schöner wie euer Museum hier. Fantastisch, fantastisch. Sie waren so dermaßen versorgt, so dermaßen versorgt. Nur von einem Baum durften sie nicht essen. Und weißt du, wie der Teufel das gemacht hat? Er ist so raffiniert. Er ging zu Eva, so in Form von Schlange, an diesem Baum. Und er sprach mit Eva. Und er sagte, Eva, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, oder er hat ja wahrscheinlich gesagt, nee, er hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen nicht essen. Von allen! Und Eva, die war wach, die war absolut wach, und sie sagt zum Teufel, nein, 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 das stimmt nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem einen nicht. Von diesem einen nicht. Von diesem einen nicht, also von diesem einen nicht. Das ist ja eine Frechheit, dass ich von diesem einen nicht essen muss. Versteht ihr das? Das ist fokussieren. So raffiniert ist der Teufel. So schnell verlieren wir den Überblick. So schnell verlieren wir das, was Gott für uns getan hat. Wir sehen diese riesige weiße Wand nicht. Wir sehen nur diesen kleinen schwarzen Punkt. Ich rufe dir zu, Jesus, der mit dir am Tisch sitzt, ist viel größer als deine Not. Er ist viel größer als dein Problem, viel größer als dein Sturm, dein Feuer und was auch immer. Ich habe manchmal den Eindruck, wir brauchen die Augen Elisas. In 2. Könige Kapitel 6, Vers 15 lesen wir, als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Und dieser Diener sagte zu Elisa, mein Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir gehen unter. Jetzt kommt's. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Der Diener, du bist lustig. Ich sehe gar keinen auf unserer Seite. Und dann geht's weiter. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Halleluja! Ist das nicht gewaltig? Da war dieser Elisa, da war der Diener, sie waren umgeben von Feinden. Und die Feinde waren umgeben von einer feurigen Heeresmacht des Himmels. Halleluja! Halleluja! Du kannst ganz ruhig Platz nehmen. Du kannst bei Kerzenlicht essen. Halleluja! Die Feinde sehen dich am Tisch und wollen dich fressen und merken gar nicht, wie sie von hinten von den Armeen des Himmels gefressen werden. Amen. Ich bin immer gern ein bisschen plastisch. So eine Predigt wie Kinderstunde, dann begreifen wir es, oder? Okay, darum geht es, darum geht es. Der Feind denkt, ich habe dich umzingelt, aber der Herr hat den Feind umzingelt. Er sitzt an deinem Tisch. Jesus sitzt an deinem Tisch. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Gott deckt dir einen Tisch, weil er weiß, was du brauchst. Amen. Wer weiß, dass der Hirte schlauer ist als die Schafe? Dein Gott ist schlauer als du. Stimmt das? Halleluja. Jesus weiß, was du brauchst. Das, was Jesus dir am Tisch serviert, ist genau das, exakt das, was du brauchst. Er kommt in dein Chaos und er macht daraus ein Festmahl. Schau, denn dieser Vers 5 hat noch einen Anhang. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ich rate dir, sei kein Untertassenchrist, sei ein Tassenchrist. In der Untertasse schenkt man nichts ein, aber in die Tasse. Aber so viele Christen sind so dermaßen faul, die kommen in den Gottesdienst als Untertasse. Sie beten nicht selber, sie gehen zum Pastor und sagen, bete du. Ich rufe dir eins zu, werde ein Tassenchrist und lass dich so füllen, dass es überplätschelt. Okay? Dass es überläuft. Es ist nämlich ein Symbol des Segens. Wenn ich an den Tisch denke, den Jesus gedeckt hat, diesen Tisch von Segen, von Freude, von Versorgung, dann denke ich ans Abendmahl. Schau, Jesus hat das Mahl eingeführt in der Nacht, als er gefangen genommen werden sollte, um gekreuzigt zu werden. Und jetzt hör gut zu, was wir im Psalm 23, Vers 5 lesen, hat Jesus selber durchlebt. Er saß an diesem Abendmahlstisch zusammen mit seinem Verräter. Währenddem er zusammen mit seinem Verräter an diesem Tisch saß, war er schon umgeben von Feinden, die ihn suchten. Er saß an diesem Tisch. Dieses Abendmahl war eigentlich keine neue Tradition, es war eine alte Tradition, die dabei war, eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Die alte Tradition war das Passafest. Schau, sie haben es mit Brot und mit Wein gefeiert. Und sie erinnerten sich immer wieder in diesen Momenten daran, was Gott getan hat. Wie er sie befreit hat von dem Todesengel, der übers Land zog. Bei jedem Haus, wo der Todesengel mit dem Blut des Lammes an den Türpfosten konfrontiert wurde, bekam dieser Todesengel eine Botschaft. Und die Botschaft war die: Die Menschen in diesem Haus darfst du nicht anfassen. Und er zog weiter. Jesus wurde für uns zu diesem Lamm. Durch das vergossene Blut Jesu geben wir dem Feind von heute die gleiche Botschaft. Du darfst mich nicht anrühren. Ist das eine gute Botschaft? Du darfst mich nicht anrühren. In 1. Korinther 11, Vers 23 und folgende Verse lesen wir. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wenn wir das Brot essen, dann erzählen wir diese Geschichte immer wieder neu. Immer wieder neu. Für uns selbst und für den Feind. Für uns selbst als Trost des Sieges, für den Feind als Botschaft der Niederlage. Amen. Jesus ließ seinen Leib für dich brechen, damit du gesund werden kannst. Er hat sein Blut für dich vergossen, damit du Vergebung deiner Schuld erhalten kannst. Amen. Haben wir einen guten Gott? Auf deinem Tisch heute Morgen steht Brot und Wein. Auf deinem Tisch heute Morgen steht alles, was Jesus am Kreuz für dich erworben hat. Mensch, sag doch mal Amen. Alles! Heilung deiner Seele, Erneuerung deiner Persönlichkeit, Heilung deines Leibes, Wiederherstellung deiner Familie, Wiederherstellung deines Lebens, neues Leben noch dazu für alle Ewigkeit, einen lebendigen Gott als Vater und du selber als Bruder oder Schwester von Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig? Amen. Halleluja, ich könnte gerade predigen. Halleluja, das ist Gott. Ich schließe ab mit einem Wort aus 1. Korinther 15, 55. Der Tod wurde von einem triumphierenden Sieg verschlungen. Also Tod, sag mir, wo ist dein Sieg? Sag mir Tod, wo ist dein Stachel? Haben wir einen guten Gott? Bisschen Gottes Wort. Schade, ist fertig. Wir haben so einen guten Gott. Und ich hoffe, dass diese Botschaft für dich war heute Morgen. Wir möchten einmal miteinander aufstehen und einfach zu Gott kommen und möchten miteinander beten und einfach ganz offen, ganz ehrlich vor ihm stehen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was du getan hast am Kreuz auf Golgatha. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Du hast den Feind unseres Lebens besiegt. Du hast ihn entwaffnet. Du hast ihn öffentlich bloßgestellt. Herr, ich danke dir, dass ich frei sein darf. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der heilt, der wiederherstellt und der neues Leben schafft. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du auch jetzt hier bist und dass du mir begegnen möchtest durch deine Gnade. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist krank an deinem Körper, brauchst Gebet, wende dich an Gott. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast Probleme mit deiner Seele, mit deiner Psyche, wende dich an Gott. Wenn du hier bist und du brauchst Vergebung deiner Schuld, du hast Nöte, du hast Ängste, du trägst Sorgen mit dir herum, du lebst in Depressionen, was auch immer, ich rufe dir zu, komm damit zu Gott. Wenn du dafür Gebet möchtest, dann heb doch mal deine Hand hoch, dort wo du bist. Wenn du sagst, ich brauche Gebet heute Morgen. Danke, überall sind Hände, die hochgehen. Danke, Jesus.
Ich werde jetzt von hier vorne aus für euch beten, weil ich glaube, dass Jesus gerade dort ist, wo du jetzt stehst. Wenn du deine Hand gehoben hast, vertraue ihm, dass der Herr dir jetzt begegnet und dass er dich jetzt berührt, während der Zeit, wo ich bete. Herr Jesus, du siehst all die Hände, die sich dir entgegengestreckt haben. Du siehst all die Not. Herr, dort, wo jetzt Krankheit ist, bitte ich dich um Heilung. Dass Schmerzen verschwinden, dass Krankheiten verschwinden. Herr, du heilst das Herz, du heilst die Lunge, du heilst unsere Gelenke, du heilst unseren Körper. Herr Gott, wo Depressionen sind und Sorgen und Ängste, wo Menschen geplagt werden in ihrem Innern, bist du der, der heilt. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, dass das genau geschieht, dass Heilung fließt und strömt durch jeden Einzelnen, den das betrifft. Herr Gott, wo Not ist in der Familie, am Arbeitsplatz, mit den Kindern, umgekehrt. Herr, ich lege alles in deine Hände und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Neues schafft. Gerade jetzt. Gerade hier. Wir empfangen von dir in Jesu wunderbaren Namen.
Halleluja.
Hab herzlichen Dank dafür. Amen.